Wie Anna jetzt schon wunderschön eingeführt hat, habe ich heute die Freude, die Zeit hier vorne zu brauchen, um über Veränderung zu reden. Und ich meine jetzt Veränderung bezogen auf persönliche Veränderung und nicht unbedingt auf institutionelle Veränderung, die natürlich auch sehr wichtig ist, aber einfach mal, heute geht es um uns persönlich. Und ich meine Veränderung, die zum einen durch den Glauben an Gott passiert, aber auch Veränderung, wo Gott selber in uns wirkt. Ich glaube, da gibt es einen kleinen Unterschied, auch wenn es sehr nah beieinander ist. Anna hat ja schon gesagt, dass Gott verändert oder Gott Veränderung wirkt und dass wir auch in einer neuen Schöpfung uns verändern. Und ich glaube, ja, das ist auch mein Glaube, dass eigentlich der Glaube an Gott uns verändert oder dass Gott uns verändert. Und wie aber jetzt die Veränderung genau aussieht, ist sehr oft sehr individuell. Also es gibt nicht so eine Veränderung, die auf alle drauf kommt. Meistens auf jeden Fall. Und darum will ich heute um oben zuerst einmal darauf eingehen, wie Gott überhaupt verändert. Und dann noch auf zwei persönliche Geschichten von mir eingehen oder auf zwei persönliche Punkte, wo ich jetzt, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, merke, dass eigentlich hier Veränderung passiert ist. Durch den Glauben an Gott oder in dem Innen auch durch Gott. Und somit ist auch mein Ziel, danke Jan, oder auch nicht, wo muss ich drücken? Oh, jetzt bin ich zu weit. Ist mein Ziel, dass ihr vielleicht auch ein Stück weit in Reflexion kommt. Du. Wie der Glaube von Gott euch verändert hat, zum einen. Und zum anderen auch die Frage, was ihr euch auch für eine Veränderung wünscht von Gott in eurem Leben. Jetzt aber zuerst einmal zu der Frage, wie Gott Leben verändert. Wenn ich schon vorher gesagt habe, gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, was die Veränderung auswirken kann. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gott Leben verändert. Zum Beispiel findet man in der Bibel die Geschichte von Saulus, wo Jesus sehr, sehr auf eine direkte Art begegnet und dann auf sein Leben um 180 Grad umstellt. Also der Saulus ist ein Christenverfolger, begegnet Jesus und dann wird er zum Apostel. Also das ist so, pum, zack, pum, also voll viel Action. Und ähnlich ist es vielleicht auch ein bisschen langsamer, aber auch ähnlich ist es zum Beispiel beim Abraham. Er hört nämlich die Stimme von Gott, wo ihm sagt, hey Abraham, im Fall ich bin Gott, pack deine Sachen und deine Leute ein und geh weg von deiner Sippe. Und das macht der Abraham dann. Also Gott redet sehr direkt zum Abraham. Und ich denke, bei Mose kann man das auch nachlesen, dass Gott sehr, sehr direkt redet. Also zum einen mal im Dornbusch, aber dann auch nachher in der Stiftshütte ist es mega extrem, wie der Mose einfach dort reingeht und Gott begegnet und Gott ihm Antworten gibt. Oder der Mose auf den Berg Sinai geht und Gott ihm dort aktiv Sachen sagt, die er machen soll. Und so wird der Mose von einem verfolgten Mörder zum Leiter von einem ganzen Volk. Also mega, mega heftig. Es gibt aber auch weniger direkte, eingreifende Veränderung durch Gott in der Bibel. Ein Beispiel ist der Nehemia. Der Nehemia ist nämlich einfach ein Jude, der im Exil lebt, in Babylon. Und dann kommt ein Bekannter vorbei und erzählt ihm, wie schrecklich das ist in Israel und wie schrecklich es ist, dass Jerusalem keine Mauern mehr hat und die ganze Zeit eigentlich ausgeliefert ist gegen alle Feinde. Und der Nehemia, der lässt sich berühren von dem und der betet darüber, aber er bekommt jetzt nicht irgendwie einen direkten Auftrag von Gott, dass Gott zu ihm redet und sagt, Nehemia, mach das und das. Sondern er betet einfach drüber und dann fragt der König von Babylon Nehemia, hey Nehemia, was ist eigentlich los, du bist so traurig. Und dann sagt Nehemia, wie könnte ich glücklich sein, wenn mein Volk am Leiden ist. Und das führt dann dazu, dass Nehemia mit Brief und Geld und Menschen nach Jerusalem geht und Jerusalem wieder aufbaut. Und das finde ich so interessant, dass es in der Bibel die zwei Arten von Veränderung gibt. Zum einen das sehr direkte Eingreifen von Gott, aber zum anderen auch Veränderung einfach durch einen Glauben und auch Veränderung durch ein sich berühren lassen. Und ich bin überzeugt, dass Gott bei der Geschichte von Saulus, Abraham und Mose voll dabei gewesen ist, weil er ja aktiv eingewirkt und eingegriffen. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gott beim Nehemia voll dabei gewesen ist, auch wenn er ihm nicht aktiv den Auftrag gegeben hat. Und so kommen wir zur Veränderung in meinem Leben. Weil ich habe in meinem Leben noch kein so aktives Eingreifen von Gott erlebt, wie das so Mose erlebt hat oder Abraham. Bei mir habe ich das Gefühl, ist es viel mehr so wie beim Nehemia. Und danke. Darum werde ich jetzt auf zwei Sachen eingehen, wo ich mich verändert habe. Wo ich mich verändert habe. Das erste ist, habe ich genannt, fürs Gute und das Richtige einstehen. Ich glaube, das ist etwas, was ich mega fest an Jesus bewundern tue. Und zwar, dass Jesus bei diesen Sachen, die er gewusst hat, dass es gut und richtig ist, dass Jesus dort dafür eingestanden ist. Also zum Beispiel hat Jesus gewusst, dass er der Messias ist. Und das hat er vertreten. Ab dem Zeitpunkt, wo er das öffentlich gemacht hat, hat er das vertreten. Und er hat das so weit vertreten, dass er ausgeschlossen worden ist von seinem Dorf, dass sie dort über ihn gelacht haben. Er hat das so weit vertreten, dass er ein Stück weit auch von seiner Familie in eine schwierige Situation gekommen ist. Er hat das so weit vertreten, dass er Schmerzen erlitten hat, weil er auspeitscht worden ist. Und er hat das so weit vertreten, dass er dafür umgebracht worden ist. Und das bewundere ich an Jesus, dass Jesus gesagt hat, hey, das ist so wichtig, für das gehe ich voll rein. Er war nicht beeinflussbar von den Mächtigen und Reichen, sondern er ist für das eingestanden, wo er das Gefühl hatte, dass es das Gute und das Richtige war. Und ich denke, in dem Sinne will ich mir auch, oder probiere ich mir auch, Jesus als Vorbild zu nehmen. Eine Geschichte, die ich dazu erlebt habe, ist, dass ich ein Gym gemacht habe. Und als ich das Gym gemacht habe, hatte ich 5 Jahre Gym gehabt. Und nach den ersten 2 Jahren, also nach 3 Jahren Gym, sind 2 junge Männer vom 4. Gym zu uns ins 4. Gym runtergefallen. Also die mussten wiederholen und sind dann zu uns ins Gym gekommen. Und ich habe das Musik-Gym gemacht, das heisst, ich bin in einer Klasse, wo wir nur 5 Buben gewesen sind. Das heisst, es war ein sehr kleines Grüppli gewesen, aber wir haben es sehr gut gehabt in diesem kleinen Grüppli. So, wir haben schon 3 Jahre auf dem Buckel gehabt miteinander und das war mega cool gewesen. Und dann sind die 2 in unsere Klasse gekommen und die haben einfach ganz, ganz andere Werte vertreten, als ich jetzt das mache. Also wäre das zum Beispiel gar nicht, dass sie etwas Harmloses, dass sie sehr viel geraucht haben. Etwas anderes sind die, dass sie sehr viel Alkohol getrunken haben. Dann haben sie sich aber auch sicher politisch eher auf der rechten Seite bewegt und sich auch immer wieder antisemitisch geäußert. Oder wenn sie zum Beispiel einmal irgendwie eine Geschichte erzählt haben, wie sie Spass getragen haben, wie sie eine Bibel umgebracht haben. Und das hat etwas gemacht mit unserer Klasse und vor allem auch mit dieser Bubengruppe. Und zwar sind plötzlich die anderen 4 Buben haben sich wie bei diesen 2, die neu dazugekommen sind, angehängt. Und haben haben einfach sehr viel mit denen gemacht. Und haben über ihre Witze gelacht und sind mit ihnen unterwegs gewesen. Und ich habe für mich gewusst, das ist nicht richtig und das ist nicht gut. Und aus diesem Grund habe ich dann auch gesagt, ja, also okay, wenn ihr mit diesen Sachen macht, dann bin ich nicht dort dabei. Weil wenn ich dort dabei wäre, dann wäre ich immer nur im Konflikt mit denen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt auch ein Stück weit Freunde in meiner Klasse verloren habe und mir irgendwie neue Leute haben müssen suchen, wo ich mit ihnen irgendwie etwas habe können machen und können Zeit verbringen und neben ihnen habe können sitzen im Unterricht. Jetzt ist aber das Interessante, dass die Geschichte hört nicht dort auf. Sondern die Geschichte geht noch weiter und zwar sind die 2 Schuljahre durchgegangen. Ich habe das Gym abgeschlossen und ein Jahr nachdem ich das Gym abgeschlossen habe, habe ich einmal einem von diesen 4 Freunden aus dem Gym geschrieben und wir sind zusammen in Schützenmattpark Tischtennis spielen. Und da haben wir auch über das Gym geredet und über die Zeit, die dort war. Und etwas, was er mir dort gesagt hat, ist mega hängen geblieben. Und zwar hat er gesagt: Hey Ireos, du bist einfach der einzige Gute und Richtige gewesen in dieser Klasse. Und das hat mich so beeindruckt, dass er in dieser Reflexion auf die Zeit gemerkt hat: Okay, ich habe dort Bullshit gemacht. Und dass ihm aber auch im Kopf geblieben ist: Wow, der Ireos hat dort nicht mitgemacht. Und ich glaube, in dem Innen, also wo er das gesagt hat, ist es für mich, hat es sich 10-mal gelohnt gehabt, dass ich dort nicht mitgemacht habe und dann vielleicht auch Freunde ein Stück weit für eine Zeit verloren habe, aber dafür durfte ein Beispiel sein oder vielleicht auch ein Vorbild durfte sein, dass man ja, zum fürs Gute und das Richtige ist. Ich habe auch noch drei Bibelstellen, wo ein bisschen in das reingehen oder vielleicht nicht ein bisschen in das rein. Ich habe jetzt vor allem davon geredet, dass man auch Nachteile hat, wenn man fürs Gute und das Richtige einsteht. Aber in der Bibel gibt es eben auch Bibelstellen, die darüber reden, dass man eben auch Vorteile hat. Also zum Beispiel im ersten Psalm steht, glücklich zu preisen, wer nicht dem Rot der gottlosen Menschen folgt, wer nicht der gleiche Weg geht wie die Gott ablehnen, wer keinen Umgang hat mit den Spöttern. Glücklich zu preisen, wer verlangt nach dem Gesetz vom Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasser läuft, gepflanzt worden ist. Und zur Erntezeit trägt er reiche Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was so ein Mensch unternimmt, das funktioniert, das klingt. Ich denke, das ist eine mega Zusage, oder? Oder auch im Lukas 11 sagt Jesus: Glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und danach handeln. Oder zum Beispiel im 5. Mose steht viel, aber ein Teil, dass man gesegnet wird, wenn man Gott nachfolgt und das macht, was er sagt. Und ich glaube, das ist auch eine mega schöne Zusage, dass man eventuell vielleicht einmal zeitweise auch einen Nachteil hat, aber dass Gott das sieht und einen auch segnet in dem Innen, so wie ich das auch erleben durfte mit dem Freund, der dann gesagt hat: Hey, ja, ich habe das gesehen und ich kann mich daran erinnern. Etwas Zweites, was ich in meinem Leben verändert habe, dem habe ich den Titel Engagement für den Nächsten oder die Nächste gegeben. Ich glaube, das Engagement für den Nächsten oder die Nächste ist etwas, was wir in der ganzen Bibel finden und speziell auch im Neuen Testament. Kommt es einfach immer wieder. Also zum Beispiel, vielleicht nicht ganz direkt, aber ich finde, es ist in dem Text drin, in Matthäus 25, wo Jesus eigentlich beschreibt, dass alles, was mir an einem Mitmensch dient, ganz egal, welchen Stand der Mitmensch jetzt hat oder wie reich jetzt der Mitmensch ist, dass mir das eigentlich auch Gott dient. Und ganz egal, ob das jetzt positiv ist oder negativ. Und ich glaube, aus dem heraus begründet sich für mich auch ein Engagement für den Nächsten oder den Nächsten. Im Lukas 10 geht dann Jesus auf die Frage von einem Gesetzesgelehrten ein, wo fragt, hey, wer ist denn überhaupt mein Nächste und wer ist meine Nächste? Und ich habe das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo dann Jesus erzählt, nochmal durchgelesen und etwas mega Interessantes in dem Gleichnis. Also, ich gehe zuerst auf die Frage. Die Frage, wer ist der Nächste, der Nächste? In dem Gleichnis wird jemand verletzt, wird jemand ausgeraubt und dann laufen Leute durch. Und alle Leute, die durchlaufen und die Person nicht, der Person nicht helfen, die haben sehr gute Gründe, um dieser Person nicht zu helfen. Und dann kommt aber jemand, und zwar ein Fremder, ein Samariter, und der sieht den Mensch, der verletzt ist, der in Not ist, und er hat Mitleid. Und dann versorgt er ihn. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigen oder zwei wichtige Aspekte in dem Gleichnis. Zum einen, dass der Samariter die Augen offen hat und sieht. Und zum anderen, dass er sich berühren lässt und dann auch Mitleid hat. Und in dem Sinne denke ich, dass der Nächste, die Nächste, zum einen die Personen sind, die wir treffen auf der Straße, beim Arbeiten, in der Schule, die Familie, Aber ich glaube, es geht weiter als das. Ich glaube, unsere Nächsten und Nächsten, unsere Nächsten sind einfach die Menschen, die mehr auf irgendeine Art und Weise Kontakt haben. Und aus meiner Sicht könnte das zum Beispiel auch die Menschen sein, die mein T-Shirt gemacht haben. Oder es könnten die Menschen sein, die die Bananen gepflückt haben, wo ich esse. Oder es könnten die Menschen sein, die seltenen Erden ausgraben haben, die in meinem Laptop oder in meinem Handy innen verbaut sind. Ich glaube einfach, dass es den Schritt braucht, wo der Samaritaner auch gemacht hat. Und zwar, dass wir unsere Augen aufmachen und schauen. Und dass wir unser Herz aufmachen und uns berühren lassen. In der Sprüche 14 steht zum Beispiel auch, wer arme Menschen schlecht behandelt, verspottet ihren Schöpfer. Wer aber Erbarmen hat, mit der Schwachen ehrt ihn. Und ich glaube, der Spruch, der fordert uns auch dazu auf, die Augen aufzumachen und eben nicht arme Menschen schlecht zu behandeln. Es gibt noch weitere Stellen über Armut, also zum Beispiel im 1. Timotheus 6 werden wir ermutigt, Gutes zu tun und freigebig zu sein und unseren Besitz mit anderen zu teilen. Ich glaube, gerade im Aspekt, dass wir in einem der reichsten Länder auf der Welt leben, spricht auch der Vers auf uns zu. Und in dem Sinne denke ich auch, dass wir eine Verantwortung haben mit dem, was wir haben. Jetzt habe ich über das Engagement für meinen Nächsten in meinem Leben geredet, oder allgemein geredet. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, Iraios, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf dein Leben? Und ich denke, eine Auswirkung, die das auf mein Leben hat, ist, dass ich probiere, irgendwie, wenn ich Kleider kaufe, dann faire Kleider zu kaufen. Einfach, weil ich überzeugt bin, dass wir eine Verantwortung haben, auch für die Menschen, die Kleider herstellen. Eine andere Möglichkeit, die ich auch immer wieder mache, ist, dass ich Secondhand-Kleider einkaufe. Und das Zweite ist das Engagement gegen den Klimawandel. Das ist jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick logisch, wieso jetzt das ein Engagement für meinen Nächsten ist. Aber wenn man zwei Gedanken weiterdenkt, dann wird es aus meiner Sicht schon logisch. Und zwar, weil ja die Menschen, die mehr Geld haben, meistens einen größeren CO2-Ausstoß haben als der Rest der Welt. Und die Menschen, die weniger Geld haben, die haben meistens einen sehr niedrigen CO2-Ausstoß. Und jetzt könnte man denken, okay, dann ist wahrscheinlich in der Folge vom Klimawandel wäre es eigentlich fair, wenn es auch so wäre, dass es die Menschen mehr trifft, die mehr Geld haben und die Menschen, die weniger Geld haben, weniger trifft. Aber es ist eben leider genau andersrum. Dass die Menschen, die mehr Geld haben, die betrifft es meistens nicht so stark wie die Menschen, die weniger Geld haben. Das heisst, unter dem Klimawandel leiden vor allem die Menschen, die nicht verursacht haben zum einen und die auch nicht unbedingt mega viel dagegen machen können. Wenn es in der Schweiz ein bisschen wärmer wird, dann kaufe ich mir vielleicht eine Klimaanlage und dann ist es draußen warm und bei mir in meiner Wohnung einigermaßen angenehm und ich kann ruhig schlafen. Wenn es in gewissen Teilen von Afrika ein bisschen wärmer wird, dann bedeutet das, dass Landstriche, wo vorher Sachen können angebaut werden oder Vieh hat können oder gehalten werden, es einfach Wüste wird und die Lebensgrundlage von diesen Menschen weggenommen wird. Und in dem Sinne ist ein Engagement gegen den Klimawandel auch ein Engagement für meinen Mitmensch. Ich glaube, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dann müssen wir uns irgendwie die Frage stellen oder Gedanken darüber machen, wo wir auch ein Stück weit für andere Menschen verzichten können. Wo wir vielleicht einmal den Zug nehmen oder wo wir auch die Möglichkeit haben. Und wo es uns auch etwas kosten darf. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann ist es sehr extrem, wie viel es er sich selber kosten hat. Wir kommen nochmal zu einem kurzen Fazit. Ich will meine Gedanken nochmal zusammenfassen. Am Anfang habe ich gesagt, dass Gott Leben verändert. Das zum einen direkt, aber auch indirekt, also mit sehr starken Worten. Wenn du hier vielleicht eine Story aus der heutigen Zeit hören willst, dann frage doch Aaron Back. Er hat hier gute Geschichten zum Erzählen. Aber zum anderen auch indirekt, einfach durch einen Glauben, durch einen Gedanken machen. Dann habe ich zwei Sachen erzählt, wo ich überzeugt bin, dass in mir verändert worden ist oder wo ich auch aktiv verändert habe in meinem Leben. Und zwar ist das zum einen fürs Gute und fürs Richtige einstehen und zum anderen das Engagement für den Nächsten. Und jetzt will ich euch die gleichen zwei Fragen wie am Anfang nochmal auf den Weg zurückgeben. Und zwar zum einen die Frage an dich, wie hat Gott eigentlich dein Leben schon verändert? Was ist da schon mega Nices passiert? Und zum anderen, vielleicht auch, was wünschst du dir für eine Veränderung durch Gott in deinem Leben? Und das ist schon gesehen mit dieser kurzen Predigt von mir. Oder auch nicht so kurz, ich weiß es gar nicht. Und jetzt folgt eine Lobpreiszeit, wo der Jonas und der Raffi anleiten werden. Und gleichzeitig zu dieser Lobpreiszeit wird Sarah nicht da sein. Und wenn ihr für euch beten lassen wollt, dann dürft ihr sehr gerne zu ihr gehen und sie wird das mit Freude machen.